Deutschlandfunk, Medias Res.
In der nächsten halben Stunde blicken wir auf die Medienthemen, unter anderem auf die Pressefreiheit in Sachsen-Anhalt und Hongkong. Am Mikrofon weiterhin Susanne Lohrweg. Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff, auch die Medien. Wir berichten fast ausschließlich über das Virus, die Folgen, die Lebensumstände und versuchen, so gut es geht, zu informieren. Doch wie sollen Journalistinnen und Journalisten umfassend aufklären, wenn sie selbst nicht mehr alles fragen dürfen? Zumindest in Sachsen-Anhalt hat man den Eindruck, kritische Fragen unerwünscht. Journalistinnen und Journalisten dürfen bei den Kabinettspressekonferenzen nicht mehr anwesend sein und nur noch voreingereichte Fragen stellen, die vom Regierungssprecher gefiltert werden. Christoph Richter war 7 Jahre lang unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt. Nun ist er für uns in Brandenburg tätig und er hat also einen guten Einblick in beide Länder. Und deshalb an ihn die Frage, in Sachsen-Anhalt kann die Landesregierung von Journalistinnen und Journalisten nicht mehr direkt befragt werden. Wie ist das Verfahren ganz konkret geregelt? Muss man tatsächlich alle Fragen vorher beim Regierungssprecher einreichen, Herr Richter?
Also nicht vorher. Die Fragen können nur noch über den Regierungssprecher gestellt werden. Also die Regie liegt also komplett in der Hand der Regierung. Und das ist in Sachsen-Anhalt eine 180-Grad-Kehrtwende. Vorher hatte es die Landespressekonferenz übernommen, also die Journalisten selbst. Jeder konnte seine eigenen Fragen stellen während der Pressekonferenz. In Corona-Zeiten hat man das Prozedere komplett geändert. Die Pressekonferenz findet in den Räumen der Staatskanzlei statt, also nicht in den Räumen der Landespressekonferenz. Kein Journalist ist mehr anwesend und die Pressekonferenz wird übertragen auf YouTube. Und die Fragen kann man dann nur noch per Mail, während die Pressekonferenz läuft, an den Regierungssprecher stellen. Und das wird meines Erachtens nur so in Sachsen-Anhalt und dem Saarland praktiziert.
Herr Richter, welche Gefahr sehen Sie in dieser Praxis?
Na, ich will es mal an einem Beispiel plastisch machen. Wenn man beispielsweise die Frage stellt, wenn es um den Corona-Rettungsschirm geht, wie hoch ist denn der Beitrag für die Krankenhäuser, den sie aus dem Rettungsschirm erhalten? Dann verkürzt man die Frage, gibt es Geld aus dem Rettungsschirm? Damit wird unzulässig verkürzt meines Erachtens. Die Frageintention wird komplett umgangen und darüber beklagen sich jetzt auch Journalisten in Sachsen-Anhalt. Begründet wird es von der Staatskanzlei, wie ich gehört habe, mit dem Faktor Zeitnot. Also das Problem, kritische Fragen kann man so umgehen. Anders ist es in Brandenburg. Dort kann man bei der Kabinettspressekonferenz anwesend sein, seine Fragen stellen. Wer nicht dabei sein kann, der schickt die Fragen an einen Journalisten, der dann die Fragen wortwörtlich stellt. Also es gibt eine alternierende Liste. Einmal kommen die Fragen aus dem Raum und einmal aus dieser Online-Liste. Und gesichert ist so, dass weiterhin auch kritische Fragen gestellt werden können, also anders als in Sachsen-Anhalt.
Wie schätzen Sie das ein in Sachsen-Anhalt, die Situation? Ist das schon ein Einschnitt in die Pressefreiheit? Würden Sie so weit gehen?
Naja, ich würde es mal so formulieren. Wenn es schwierig wird, kritische Fragen zu stellen, wenn es schwierig wird, eigene Fragen direkt zu stellen, dann haben wir es mit einer Einschränkung der Pressefreiheit zu tun, mit einer Einschränkung der Berichterstattung. Und ich weiß auch, dass meine Kollegen in Sachsen-Anhalt sehr unglücklich über die Situation sind. Und hier ist meines Erachtens auch der Vorstand der Landespressekonferenz gefragt, also die Journalisten. Sie müssen jetzt ihr Veto einlegen, darum kämpfen, dass die Mitglieder ihre Fragen ungeschönt, unverkürzt stellen können. Ansonsten gerät meines Erachtens das System aus dem Gleichgewicht. Mehr noch, so kann schnell auch aus einer Gesundheitskrise eine Demokratiekrise werden. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, es ist soweit, denn es muss unabhängige Berichterstattung ist unerlässlich und gerade in Krisenzeiten ist sie, wie wir wissen, unerlässlich.
Jetzt haben Sie die Situation in Sachsen-Anhalt und Brandenburg skizziert. Sind das Regelungen, die so oder so ähnlich auch in anderen Bundesländern eingeführt wurden? Wissen Sie das?
Naja, ich hatte es ja anfangs gesagt, allein in Sachsen-Anhalt und im Saarland ist das direkte Fragerecht den Journalisten aus der Hand genommen worden. Also meines Informationen zufolge läuft es in den anderen Ländern anders. In Niedersachsen beispielsweise läuft es wie bisher. Mehr noch, man wählt in Hannover gar einen größeren Saal, damit alle Journalisten die Möglichkeit haben, dabei zu sein. In Bremen, Thüringen beispielsweise läuft es ähnlich. In Baden-Württemberg macht man es mit 2 Mitgliedern dann der Landespressekonferenz, also mit 2 Journalisten. Ansonsten sind keine vor Ort aus Sicherheitsgründen. Einer moderiert, der andere sammelt und sortiert und stellt die Fragen. In Rheinland-Pfalz kann man seine Fragen direkt per zugeschalteter Telefonkonferenz stellen. Also da haben sich die Journalisten auch für eingesetzt. Das war auch nicht von vornherein so geklärt. Auch dort sollte ursprünglich das Fragerecht der Regierungssprecher übernehmen. Aber man hat sich, wie gesagt, gewehrt und es hat was gebracht. Und daher kann man auch sagen, Rheinland-Pfalz durchaus als eine Art Positivbeispiel darstellen in der Berichterstattung in Corona-Zeiten aus den Bundesländern.
Christoph Richter, lange Jahre unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, und das gibt gerade kein besonders gutes Beispiel zum Thema Pressefreiheit ab. Herr Richter, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben ja gerade über die drohenden Einschnitte bei der Pressefreiheit in Sachsen-Anhalt gesprochen, aber man kann dieser Tage in alle Richtungen blicken, um ähnliche Situationen zu erleben. Unter anderem entwickelt sich die Situation in Hongkong derzeit in eine unschöne Richtung. Journalisten, Zeichner und Autoren fürchten, dass die chinesische Sonderverwaltungsregion sich ebenfalls dramatisch verändern könnte. Ein entsprechendes Gesetz zur Einschränkung der Pressefreiheit ist trotz massiver Proteste weiterhin im Gespräch. Und auch ausländische Journalisten sind besorgt angesichts der jüngsten Ausweisung mehrerer US-Journalisten aus Festlandchina, die erstmals ausdrücklich auch mit einem Arbeitsverbot für Hongkong verbunden worden waren. Der Protest gegen die Zustände ist aber durchaus kreativ, wie Sabine Hackländer erfahren hat.
Chinas Staatspräsident Xi Jinping als hüpfendes und immer wieder neu explodierendes Coronavirus. So sieht der Grafiker und Zeichner Lau Yanhin den mächtigsten Mann im Staate. Einmal angeklickt, läuft die Animation in Dauerschleife auf seiner Instagram-Seite. Ich habe ihn mit dem Coronavirus zusammengesteckt. Alle wissen doch, dass er für die weltweite Verbreitung verantwortlich ist. Dabei ist der Virus Xi Jinping nur einer von vielen Werken Lau Yanhins. Als künstlerischer Direktor der Nachrichten-Online-Seite The Stand News macht sich der 32-Jährige auch immer wieder gerne über die Hongkonger Polizei oder Regierungschefin Carrie Lam lustig. Bislang sind solche Karikaturen kein Problem. Doch die Zeiten ändern sich, ist auch der ehemalige Washington Post-Korrespondent Keith Richburg überzeugt. Richburg hat über 3 Jahrzehnte als Auslandskorrespondent in Südostasien und Afrika verbracht. Mittlerweile leitet Richburg die journalistische Fakultät an der Hongkonger Universität. Was Meinungsfreiheit und Autonomie angeht, sehe ich Hongkong klar im Abwärtstrend. Schon gleich nach der Übergabe ging es los, dass versucht wurde, die Sonderverwaltungszone auch ideologisch näher an China zu koppeln. Seit 20 Jahren versucht Peking, die Gehirne der Hongkonger zu kontrollieren. Im Medienbereich funktioniere das vor allem über die Veränderungen der Eigentümerstrukturen. So wechselte die größte englischsprachige Tageszeitung South China Morning Post 2016 den Besitzer. Heute gehört das Hongkonger Leitmedium zu einer der größten IT-Firmengruppen Chinas. Das heißt, Medienkonzerne aus Festlandchina kontrollieren den Markt und alle wissen ganz genau, wo die sogenannten roten Linien verlaufen, das, worüber man nicht sprechen darf. Selbstzensur gehöre zum schleichenden Verfall, meint Richburg. Doch der Druck kommt mittlerweile auch ganz offen aus der Politik. Ein handfestes Indiz dafür war Mitte März die Ausweisung einer Gruppe von US-Journalisten aus Peking. Sie mussten nicht nur aus Festlandchina ausreisen, sondern bekamen gleichzeitig auch noch ein Arbeitsverbot für Hongkong und Macau mit auf den Weg. Dies sei ganz klar ein Eingriff in die Autonomie Hongkongs gewesen, mit dem das sogenannte Ein-Land-Zwei-Staaten-Prinzip für alle sichtbar außer Kraft gesetzt wurde, erklärt der Journalismusprofessor und bekannte Hongkonger TV-Reporter Bruce Louis.
It is a political move.
Dies war tatsächlich eher ein politischer Schachzug, aber das Resultat sind sehr, sehr schwerwiegende Konsequenzen für die Pressefreiheit. Sie bringen Journalisten um ihre Karriere und sie blockieren Augen und Ohren des Publikums. Die neue Qualität dieser Maßnahme irritiert auch Keith Richburg. Er rechnet fest damit, dass demnächst auch die Verabschiedung des von der Hongkonger Protestbewegung bislang verhinderten Sicherheitsgesetzes bevorsteht. Der Artikel 23 sieht harte Strafen unter anderem für Subversion, Verrat, Aufwiegelung und das Befürworten einer Abspaltung Hongkongs von China vor. Ein Gesetz, das, wenn es durchkommt, wohl auch für den Grafiker und Zeichner Lau Yanhin weitreichende Folgen hätte.
Just like game over, it's always done, yeah.
Der Virologe Christian Drosten ist in diesen Wochen zu einem regelrechten Medienpromi geworden. Täglich informiert er im Podcast von NDR Info über das Coronavirus. Der Podcast ist äußerst beliebt und zwar deshalb, weil Drosten nicht nur durch seine wissenschaftliche Expertise glänzt, sondern weil er komplizierte Sachverhalte sehr verständlich vermitteln kann und dabei sogar noch eine ziemlich beruhigende, angenehme Stimme hat. Vor 2 Tagen hat er dann in seinem Podcast scharfe Kritik an den Medien geäußert. Medien würden auch in Zeiten von Corona zu sehr überzeichnen, hat er gesagt. Die Antwort von den Medien kam natürlich prompt. Drostens Kritik sei viel zu pauschal und er selber einfach nicht kritikfähig. So viel Kritik hin und her. Was ist denn nun dran an Drostens Medienschelte? Ist sie gerechtfertigt? Anmerkungen dazu von Antje Allroggen.
Wann können wir ins normale Leben zurückkehren? Fragt die Moderatorin aus dem NDR-Podcast am Montag Christian Drosten und spricht vielen von uns dabei aus der Seele, die wir schon nach nur einer Woche das zähe Leben in häuslicher Quarantäne satt sind. Was wohl darauf zurückzuführen ist, dass es uns, um mit Drosten zu sprechen, gesellschaftlich immer noch ziemlich gut geht, weil der Höhepunkt dieser Krise uns in Deutschland noch gar nicht wirklich erreicht hat. Wann also ist dieser Spuk endlich vorbei? Drosten antwortet darauf nur indirekt. Er wolle sich in keinen Spekulationsbereich begeben und habe auf diese Frage schlichtweg keine Antwort, weil er eben Wissenschaftler sei. Eine solche Antwort ist erst einmal unbefriedigend, nicht nur für uns Medien, sondern für jeden, der sich so etwas wie einen Erlöser wünscht, der uns aus dieser Krise ex cathedra bitte schnell und effizient befreien möge. Drosten tut uns diesen Gefallen leider nicht. Seit einiger Zeit hat er sein Profilbild auf Twitter ausgetauscht. War er dort vor kurzem noch im strahlend weißen Arztkittel zu sehen, trägt er jetzt nur noch ein rustikales Holzfällerhemd. Eine subtile Antwort auf seine Beobachtung, dass das Bild von Wissenschaftlern in den Medien belegt werde, mit Projektionen. Damit meint er die immer noch vorherrschende Vorstellung, ein Mensch im weißen Kittel sei ein Halbgott. Und wenn der dann auch noch gegen tödliche Viren kämpft, dann sei er sogar ein Ganzer. Wir Medien bedienen diese Projektionen gerne. Etwa dann, wenn wir darüber spekulieren, ob Drosten Kanzler kann oder ob er uns alle nicht zu mehr Geduld verhelfen könne. Wir berichten auch darüber, und das sehr positiv, dass Christian Drosten in der Lage ist, sich selbst zu korrigieren. Etwa als er zunächst der Meinung war, es sei nicht richtig, die Schulen in Deutschland zu schließen und einige Tage später diese Ansicht komplett korrigierte. Wenn Drosten dann aber, das war schon vor 2 Wochen, die Hauptstadtjournalisten dazu ermahnt, ihr in seinen Augen reflexhaftes Fragen in Zeiten von Corona einfach mal zu lassen, dann heißt es dazu von uns Medien, ja, aber das ist doch unsere Aufgabe. Kein Gedanke dazu, ob wir Medien uns nicht auch einmal in Frage stellen könnten und bereit sind, wie er als Wissenschaftler Gesagtes zu revidieren. So wie es gestern an dieser Stelle auf die Medienkritik von Drosten dann hieß, Christian Drosten schieße mit seiner Schelte weit über das Ziel hinaus. Dadurch, dass er alle Medien in einen Topf werfe, werde er ihnen nicht gerecht. Eine Reaktion, die aber viel zu kurz greift. Denn dadurch, dass wir Christian Drosten unterstellen, seine Medienkritik sei viel zu allgemein gehalten, müssen auch wir Medien uns den Vorwurf gefallen lassen, viel zu pauschal auf seine Kritik zu reagieren. Und wenn es dann von Journalisten sogar heißt, Drosten könne keine Kritik verstehen, dann entlarven wir Medien uns einfach als eine Berufsgruppe, ganz pauschal, die unmittelbar zum Gegenschlag ausholt und dadurch die Gelegenheit verpasst, in Zeiten von Corona das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen. Die Zeit journalistischer Eitelkeiten und Zuspitzungen sollte jetzt wirklich einfach mal vorbei sein. Denn auch wir Medien sind gegen dieses Virus nicht immun. Wenn wir auch systemrelevant sein mögen, sollten wir unsere gesellschaftliche Rolle in Zeiten wie diesen sehr selbstkritisch reflektieren. Stattdessen fühlen wir uns schnell gekränkt, was uns den Blick auf die katastrophale Lage leicht verstellt. Dann berichten wir scheinbar allwissend aus der Vogelperspektive oder emotionalisieren Dinge, die wir rational auch nicht verstehen und sehen dabei nicht, was gesellschaftlich gerade wirklich relevant ist. Ein Perspektivwechsel muss also her. Zu Aktivisten müssen wir dabei nicht direkt werden. Sehen wir in der Krise doch auch die Chance für einen anderen Journalismus, einen Krisenjournalismus, der auch nach Corona noch Bestand haben könnte. Konstruktive Vorschläge dazu sollten jederzeit willkommen sein.
Christian Drosten, die Medien, die Reaktion, ein neuer Dauerbrenner in diesen Tagen. Aber bei allen gegenseitigen Vorwürfen scheint dennoch das Bedürfnis an Informationen zum Coronavirus ungebrochen, die Hoffnung auf verlässliche Fakten ohne Fake ziemlich groß. Zu den Ankern im Dschungel der Angebote zählt neben Drostens Podcast auch andere öffentlich-rechtliche Angebote. Das hat ein Forschungsprojekt namens Cosmo der Universität Erfurt herausgefunden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler suchen derzeit Antworten auf folgende Fragen. Wer weiß wie viel über das Coronavirus und was machen die Menschen mit diesen Informationen? Woher beziehen sie sie überhaupt und vertrauen sie ihren Quellen? Was erwarten die Deutschen von der aktuellen Berichterstattung? Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard stellt das Projekt vor.
Cornelia Beetsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt, hat ihre Mitarbeiter schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen.
Zurzeit ist mein Schreibtisch im Wohnzimmer, das ist meine sogenannte Kampfbrücke. Ich arbeite online mit meinem Team zusammen. Wir sind rund um die Uhr im Moment vernetzt und versuchen jede Woche jetzt diese Studie aufzusetzen.
Sie erheben im Wochentakt repräsentative Daten über die aktuelle Kommunikation zur Corona-Krise.
Wir hoffen eben, dass wir aus diesen Daten lernen können, was stärker in die Kommunikation muss, welche besonderen Personengruppen bestimmte Kommunikationsmaßnahmen brauchen oder wie gut sind die Maßnahmen akzeptiert, die ergriffen werden, weil wir das auch zurückgeben wollen an die Politik.
Denn auch Politiker müssten sich noch in die Rolle der langanhaltenden Krise finden, wie zum Beispiel auch Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, der Cornelia Beetsch als Gast in seine Kabinettssitzung geladen hat, um etwas über Wissensdefizite der Bürger zu erfahren.
Wir fahren Bevölkerungsschutz derzeit auf Sicht. Und alles, was an neuen Informationen kommt, wird Tag für Tag präsentiert, damit sich jeder darauf einstellen kann.
Zum Beispiel haben Cornelia Beetsch und ihre Mitarbeiter herausgefunden, dass die allgemeinen Kenntnisse über Corona und auch das Verständnis für verschiedene Schutzmaßnahmen wachsen, dass aber über eine Immunität nach überstandener Infektion nur sehr wenig Wissen besteht. Verblüffend war für sie, dass die meisten Bürger zwar wissen, dass sich wohl die meisten mit Corona infizieren werden, die persönliche Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung aber sieht nur einer von drei Befragten.
Es steigt zwar über die Zeit, aber besonders ältere Leute unterschätzen hier ihr Risiko der Erkrankung, was natürlich besonders schwerwiegend sein kann, denn die erkranken in der Regel auch schwerer.
Ebenso verblüffend, Frauen und Menschen mit geringerer Schulbildung sind eher bereit, sich zu schützen als Männer und besser Gebildete. Eindeutig ist für die Forscher, welche Medien die Bürger nutzen und welchen sie vertrauen.
Insgesamt steigt die Nachfrage nach öffentlich-rechtlichen Medien. Die werden am häufigsten aufgesucht und denen wird auch am meisten vertraut. Also die Leute gehen auch auf Webseiten der Gesundheitsbehörden, aber die öffentlich-rechtlichen Medien haben hier eine enorm wichtige Rolle.
Wie zum Beispiel der tägliche Podcast des Norddeutschen Rundfunks mit dem Virologen Christian Drosten.
Und alle diese Dinge sind ja auch Verhaltensweisen, die eingeübt werden müssen. Und es bringt ja da nichts zu sagen, ab heute muss alles komplett anders aussehen. Das ist ja gar nicht zu machen. Und jeder denkt dann, er macht was falsch. Und in dieser Wahrnehmung, ich mache alles falsch, kommt dann wirklich Angst auf.
Nach den öffentlich-rechtlichen Medien folgen in der Nutzungshäufigkeit Webseiten der Gesundheitsbehörden. Und dann mit einigem Abstand Zeitungen und private Fernseh- und Radiosender. Am wenigsten vertrauen die Befragten auf Informationen aus sozialen Netzwerken und Online-News-Seiten. Defizite sieht Cornelia Beetsch vor allem im konkreten, anwendbaren Wissen.
Was heißt es für Kinder, deren Mutter in München und deren geschiedener Vater in Hamburg sitzt zum Beispiel. Wie kommen die hin und her? Dürfen die das noch? Oder Paare, die an unterschiedlichen Orten leben? Oder dürfen meine Kinder noch ihre Freunde sehen oder nur noch einen oder keinen mehr? Also alle solche Dinge, die werden erstmal in ganz Deutschland unterschiedlich gehandhabt. Das macht die Leute unsicher und manchmal gibt es dazu auch gar keine Informationen. Und da würde ich mir wünschen, dass es jemanden gibt, der die Maßnahmen stärker runterbricht. Und das wäre ein Teilwunsch mit an die Medien, aber natürlich schon auch mit an die offiziellen Stellen.
Mit Sorge sieht Beetsch, wie manche Medien zwar solide berichten, aber dennoch mit angsteinflößenden Überschriften Kunden fangen wollen.
Sehr effektheischend und so weiter. Und das sind natürlich die Mechanismen, wie die Medien sonst auch immer funktionieren. Aber man muss jetzt, glaube ich, sehr aufpassen, welche Geschichten man sucht und wie man den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der einer großen Zerreißprobe ausgesetzt sein wird, wie man da jetzt was Gutes tut, ohne die richtige Berichterstattung zu vernachlässigen.
Von Samstag bis Montag erarbeiten sie den Fragebogen. Dienstag, Mittwoch werden die Daten erhoben. Donnerstag werden sie ausgewertet und interpretiert. In der Nacht zu Freitag werden die Ergebnisse nochmals von externen Gutachtern überprüft. Freitagmittag gehen sie an die Presse.
Und dann geht's von vorne los.
Dann geht es von vorne los. Hass und Hetze, die geht auch ständig von vorne los im Internet. Und um dem wirksamer entgegenzutreten, ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, am Start. Das Mittel: seit 2018 werden soziale Netzwerke sehr viel stärker in die Pflicht genommen. Instagram, Twitter und Facebook müssen unter anderem nachweisen, dass sie wirksam mit Beschwerden wegen strafbarer Inhalte umgehen, dass man nicht mehr hemmungslos beschuldigen kann beispielsweise. Das Gesetz ist ein Stück weit umstritten und es ist nach wie vor in Arbeit. Heute auch im Bundeskabinett. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
Es ist bereits die zweite Verschärfung des jungen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, die das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht hat. Die erste Novelle liegt noch im Bundestag als Teil des Gesetzes gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus. Soziale Netzwerke sollen damit verpflichtet werden, bestimmte strafbare Inhalte an eine Zentralstelle beim Bundeskriminalamt zu melden. Schwere Straftaten wie Mordaufrufe oder Volksverhetzung sollen also nicht nur gelöscht oder gesperrt, sondern auch angezeigt werden. Demgegenüber ist die heute vorgestellte Änderung weit weniger umstritten. Sie soll die Rechte von Nutzern stärken. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht geht es vor allem um drei Punkte. Erstens, Nutzern soll die Beschwerde über Inhalte erleichtert werden. Vor allem Facebook stand in der Vergangenheit in der Kritik, weil der Meldeknopf nur mit Mühe zu finden war. Auch da läuft zwar jetzt schon ein Verfahren, in Zukunft sollen die Pflichten der Netzwerke aber klarer geregelt sein, mit einer Beschwerdemöglichkeit direkt per Klick vom beanstandeten Inhalt aus. Zweitens, wer gerichtlich gegen solche Inhalte vorgehen will, soll in Zukunft leichter an die Daten kommen, die er oder sie dafür braucht. So braucht, wer sich gegen eine Beleidigung wehren will, den Namen des Verfassers. In der Vergangenheit konnten Netzwerke den Nutzer selbst nach einer positiven Gerichtsentscheidung hinhalten. Das soll nicht mehr möglich sein. Mit dem dritten Punkt soll das Gesetz eine vielgehörte Kritik entschärfen, die, dass die Netzwerke ihre Entscheidungen nicht nachvollziehbar treffen müssten, die Nutzer ihnen ausgeliefert wären. Jetzt sollen die Netzwerke verpflichtet werden, ihre Entscheidungen zu begründen und ein Beschwerdeverfahren bereitzustellen. Es soll in beide Richtungen funktionieren, für den, der glaubt, sein Inhalt wurde zu Unrecht gelöscht, genauso wie für den, der einen Inhalt ohne Erfolg gemeldet hat.
Medienmagazine gibt es ja nicht viele in der Landschaft, im Fernsehen schon gar nicht. Nun fällt auch noch Zapp, das TV-Medienmagazin vom NDR, Corona-bedingt aus, aber heute Abend nicht. Da gibt es die Kollegen, wie Journalismus trotz Kontaktsperre funktioniert, um 23.20 Uhr im NDR-Fernsehen. Das war der erste Teil des Kulturnachmittags. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Lurweg, aber natürlich nicht ohne die Schlagzeile von morgen.
Die Schlagzeile von morgen.
Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Traub, ich bin Redakteur beim Trostberger Tagblatt. Unsere bedeutendste Geschichte heute ist sicher der Erfahrungsbericht einer Journalistin, die als eine der ersten in der frisch eingerichteten Teststation des Landkreises Traunstein in Litzelwalchen bei Traunstein getestet wurde. Das ist eine interessante Geschichte, aber ihr Ergebnis liegt noch nicht vor.